Starke Kinder brauchen starke Eltern. Der Podcast, der dabei begleitet, wie Kinder zu starken Menschen heranwachsen, um all ihre Potenziale zu entfalten. Es braucht dafür nur eins. Es braucht starke Eltern. Dieser Podcast begleitet dabei, Stärken zu erkennen und zu leben, damit Kinder ihre ebenso sehen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg unserer Kinder.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Starke Kinder brauchen starke Eltern, der Podcast, der dich dabei begleitet zu wachsen, damit dein Kind wachsen kann. Mein Name ist Fritzi Quiel, ich bin Mutter zweier Kinder und Lerntherapeutin und ich begleite Eltern und ihre Kinder beim Entdecken ihrer Stärken. Und Stärken sind nicht immer laut. Sie sind leise, zart, manchmal kaum zu entdecken. Aber sie sind da und möchten gefunden werden. Und gerade bei Zahlen glauben viele Kinder und auch Erwachsene, dass sie das nicht können. Ich behaupte das Gegenteil. Hallo Caroline, wie ist denn deine Beziehung zur Mathematik?
Hallo, die Mathematik war mir tatsächlich ab und zu schnell. Ich kam nicht mit. 5-8% der Grundschulkinder in Berlin ist von Dyskalkulie betroffen. Rechenschwäche. Ein sogenanntes kompensierbares Verständnisproblem im arithmetischen Grundlagenbereich. Zahlen also sind abstrakte Bilder, Zahlennamen, nur inhaltsleere Melodien. Mathematische Aufgaben verlangen Menschen mit Rechenschwäche solch hohe Konzentration ab, die in einem vollen Klassenraum im Grunde nie erreicht werden kann. Doch was macht man? Ist die Lösung Nachhilfeunterricht, üben oder aufholen?
Ja, natürlich musst du, wenn du Lücken hast, üben und aufholen. Mhm. Das musst du machen. Die Frage ist aber am Ende, wie? Und reicht es einfach aus, wirklich einfach nur stupide die Aufgaben immer und immer und immer wieder zu rechnen? Also man muss immer hinterfragen, wie übt man? Also wenn du natürlich ich glaube, der erste normale Impuls ist, dass wir für unser Kind, wenn wir feststellen, Mathematik klappt nicht so, dass wir uns natürlich hinsetzen mit unserem Kind und zusätzlich Übungseinheiten zu Hause einlegen oder Oma, Opa, der Lehrer in der Schule zusätzliche Förderung anbietet. Wenn sich aber nichts tut und wenn die Verzweiflung so groß ist und wieder Tränen und Streit und Abneigung überhand nimmt, da sollte man wirklich ganz schnell die Reißleine ziehen und einen anderen Weg wählen, weil dann scheint es ja eben wirklich mehr zu sein als nur, fällt mir gerade schwer. Mhm. Und dann muss man einfach gucken, wo hakt's? Wo ist das, an welcher Stelle ist das Kind ausgestiegen? Mhm. Zum Vergleich, ich glaube, mit Lesen und Schreiben einen Anschluss zu finden, ist einfacher als im mathematischen Bereich, weil da, wenn du in der, sage ich jetzt mal, in der dritten Klasse nicht richtig schnell und fix vielleicht lesen kannst oder mit der Rechtschreibung Probleme hast, kannst du das entspannt und wunderbar aufarbeiten. Steigst du aber im Zahlenraum bis 20 oder bis 100 schon aus und weißt nicht, wie die Strategien sind, dann bist du verloren, weil es baut ja immer wieder aufeinander auf und es wird ja leider nicht einfacher. Und wenn ich die einfachen Grundlagen nicht verinnerlicht habe, bin ich lost.
Also meistens ist es ja auch tatsächlich so, dass im Alltag, wenn die Eltern helfen, dann helfen sie dir bei den Aufgaben, erklären dir die Aufgaben, aber die Zeit und die Geduld ist dann weniger, ja, wenn es darum geht, Dinge, die meinetwegen in den vorigen Klassen behandelt worden sind, das alles zu wiederholen oder halt so ein bisschen, zurückzugehen. Das machen die Eltern wenig.
Natürlich, die Eltern versuchen es nach bestem Wissen und Gewissen. Und ich glaube, jede Hilfe, die angeboten wird, dürfen wir dankbar für sein. Nur, ich glaube, so wie ich in der Schule einst gelernt habe, zu rechnen oder Dinge zu machen, es wird zum Teil einfach anders vermittelt. Also, wenn das, was für mich damals galt, muss heute nicht mehr so vermittelt werden. Und es kommen so viele Sachen dazu. Erstens, Kannst du es wirklich noch erklären? Weißt du noch, wie du es erklärst? Wie erklärst du denn jemanden einen Zehnerübergang? Weil für dich ist es ja normal. Für dich ist es ja sowas von, funktioniert ja. Und diese Gedanken zu machen, wie erkläre ich es am Ende, dass derjenige das versteht? Das ist eben etwas, was wir Eltern nicht abverlangen können, was wir dann eher eigentlich zur Schule zurückverlagern, dass das Aufgabe der Schule ist, zu erklären, warum das so ist, dass das Kind es versteht. Oder eben dann die Arbeit eines Lerntherapeuten, einer Lerntherapeutin.
Was genau wird da nicht verstanden? Also die Zahl ist einfach nur ein Bild, Und ja, der also, Mengenraum wird nicht begriffen oder also, wie kann genau, ich mir das vorstellen?
Es geht schon bei Mengen am Ende los. Was ist viel, was ist wenig? Habe ich ein Gespür für Mengen? Was da jetzt auf dem Tisch liegt, wie viel könnte das sein? Ist das mehr als das, was daneben liegt in dem Häufchen zum Beispiel? Das fällt schwer. Natürlich ist die, wenn du einen Würfel siehst mit dem Würfelbild der 5, du zählst ja die Punkte nicht mehr nach. Du hast, das Bild steht für 5. Du hast es verstanden, verankert. Das ist, und alles, was so ungefähr aussieht wie dieses Bild, wirst du immer mit der Zahl 5 in Verbindung bringen. Das fehlt diesen Kindern auch. Die zählen jeden Würfel nach. Immer und immer wieder. Auch wenn wir es gerade gezählt haben, beim nächsten Mal würfeln, wird die 5 eben wieder gezählt.
Und warum? Also wie kommt es dazu?
Weil die Verknüpfung nicht da sind, weil das nicht verinnerlicht wurde oder nicht verstanden wurde, wie auch immer, dass die 5 eben immer 5 sind. Und das ist dann der Punkt, wo man ansetzt. Wenn man das erkennt, dann muss ich da genau beginnen.
Also ich kann mir so vorstellen, dass umso mehr ich mich mit Zahlen beschäftige und Mengen, dann automatisiert sich das irgendwann im Gehirn und das Gehirn sagt sich, jetzt schon wieder, das ist genau dieses Bild der 5.
Ja.
Da brauche ich jetzt nicht nochmal nachzählen, weil ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das 5 ist. Und das fehlt den Kindern. Also quasi die Beschäftigung mit Zahlen und Mengen war nicht genügend da.
Vielleicht das. Aber wie gesagt, mein Sohn ist 4 immer. Das leider Gottes kann ich ihn immer wieder ranziehen. Das gute Beispiel, wie ich das jetzt gerade so lerne, wie Kinder das lernen. Der hat es verstanden. Der hat natürlich auch am Anfang gezählt. Aber er weiß, also, und ich glaube, den Kindern fällt es schwer, diese Verknüpfung herzustellen. Warum? Liegt es am IQ, liegt es am Intellekt? In der Regel nämlich eigentlich nicht. Die sind normal intelligent, auch diese Kinder. Ist es zu wenig? Vielleicht natürlich ist es auch zu, dass diese Kinder vielleicht zu wenig Beschäftigung mit solchen Sachen auch hatten. Möglich, dass es das verstärkt. Aber ich denke, ich bin davon überzeugt, dass man das eben nacharbeiten kann. Es ist natürlich ein mühsamer Weg, aber ich denke, die Wiederholung macht es am Ende und irgendwann wird der Groschen fallen, okay, ja, es sind, die fangen vielleicht an zu zählen und dann, es sind ja 5, weil das Bild dann da ist, weil das Bild mit der Zahl verknüpft wurde.
Ist für dich 7 plus 5 ganz klar oder musst du quasi nachrechnen?
Das ist klar.
Ach, wirklich?
Bei 7 plus 5 bin ich noch dabei.
Also da muss ich schon mir das so einteilen, ne? 7 plus 3 plus 2 und dann 12.
Nee, also tatsächlich, für mich, also es ist schwer zu erklären, für mich sind, ist das mit den Zahlen, also zumindest bis zur 20, diese, wenn wir die eine haben, also 7 und 8, es hätte immer eine 5 hinten. Das ist für mich so geometrisch Schlüssel-Schloss-Prinzip. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Für mich ist es so wie zwei Formen, die 7 und die 8, wenn die ineinander rasten, wenn die 8 in die 7 oben reinrutscht, kommt halt immer diese runde, keine Ahnung, 5 raus. Ist so. So
und hattest 9, du das als Kind auch schon?
Weiß ich nicht. Da habe ich mir natürlich keine Gedanken drüber gemacht. Das sind dann, ich glaube, diese Erkenntnisse, wie das bei mir im Kopf da abläuft, sind sicherlich ja auch erst durch die Arbeit entstanden. Ich kann es dir nicht sagen, ob das als Kind auch oder als junger Mensch auch schon war. Aber ich glaube, dieses Verständnis, das auf jeden Fall, das war da. Ich hatte da keine Sorgen mit.
Also mir fehlten, wenn mir was fehlte, dann die Strategien, also dass man auch bei höheren Zahlen sich das einfacher machen kann, ne? Ja. Bis 50 teilen und dann den Rest und so weiter oder 100 oder einfach immer diese, ich weiß nicht warum und mir fiel es auch schwer, mir diese Strategien dann zu merken, ne? Also muss ich mir das dann immer aufschreiben und ewig lernen.
Die Frage ist, sind dann die Strategien, die du hattest, ob die guten für dich waren?
Ja, wahrscheinlich waren die für mich unlogisch.
Und ich meine, die Kinder, die zu mir kommen, die Schwierigkeiten irgendwie beim Rechnen haben, die haben ja Strategien. Und die kommen ja witzigerweise auch wirklich zu den richtigen Ergebnissen. Was denen sehr schwer fällt, aber auch allen anderen oft auch, zu erklären, was man gerechnet hat, warum das so ist, wie der Weg war. Und gut, die Wege sind nicht immer komfortabel und effektiv, aber, und das ist ja am Ende wieder das große Problem, wir müssen effektiv sein, weil wir haben immer nur eine bestimmte Zeit X zur Verfügung. Und wenn wir natürlich unsere Wege nehmen, die zwar zum Ergebnis führen, mich aber das Doppelte an Zeit kosten, werde ich natürlich nie die Leistung auch bringen in den Arbeiten, auch wenn ich richtig rechne. Also wir haben ja auch wieder Zeitmanagement auch da. Das gehört immer ein bisschen mit dazu, auch strategisch so wenig zu machen wie möglich mit den größten Effekten. Und am besten Mathematik ohne Rechnen. Das geht.
Also diese Zeit ist aber auch gemein, weil dadurch wird man irgendwie verwirrt, wenn man noch mehr Zeit braucht und man spürt aber, dass man jetzt keine Zeit mehr hat, dann macht man irgendwas und das prägt sich ja auch ein. Ja?
Naja, das macht Stress
Ja,
und
Stress.
dann steigen die fiesen Hormone kommen und dann ist dein Gehirn
Ja,
blockiert. Du kannst eben
ja.
nicht mehr logisch denken
Nö.
und dann
Macht man
entstehen eben,
irgendwas? Macht
genau,
man
dann entstehen
irgendwas und
auch
das ist dann das
Fehler.
Ergebnis, ja, meiner
Ja.
Klassenarbeit und da so werde ich dann bewertet. Und das war bei Mathe immer
Ja.
echt blöd. Man musste genau sein, man musste sich konzentrieren können. Das wird wahrscheinlich auch geübt, ne, in der Dyskalkulie, sodass man sich besser konzentrieren kann.
Na, die Frage ist hier wieder, welche Ablenkungen sind da? Was kann ich tun, damit das Kind vielleicht den Fokus besser behält? Also wenn ich geräuschempfindlich bin und mich jeder Stift, jedes Geknacke, jeder Vogel, der am Fenster vorbeifliegt, mich vielleicht aus der Konzentration bringt, gibt es ja Möglichkeiten. Dann setzt du dir Kopfhörer auf. Muss natürlich mit der Schule besprochen werden. Aber wenn das ein Plan ist, um besser geradeaus denken zu können oder Kaugummi kauen löst ja auch Stress, ist Bewegung, baut Stress ab. Mir hat Kaugummi kauen immer geholfen in der Schule und das ist ja durchaus auch eine Strategie, zumindest für Klassenarbeiten. Ich für mich habe gelernt, wenn ich mitunter Lernen mit Essen verbinde, eben das funktioniert ganz gut.
Also mir hätten die Kopfhörer geholfen, die gab es aber zu meiner Zeit noch nicht, weil ich auch gerne immer so meine Wege gehen wollte in der Mathematik und nicht unbedingt jetzt deren Regel. Vielleicht war ich dazu kreativ, ja, das ist aber dieses stupide Rechnen von, das hat irgendwie für mich keinen Sinn gemacht. Ich wollte selber irgendwie auf irgendwelche Lösungen kommen. Deswegen, als es dann mit Geometrie und mit Formen und oder auch so Logiktrainer haben wir auch in den Mathestunden gemacht, so als Spiel oder als Ferienaufgabe oder so. Und da war ich immer super gut, ne? Aber in diesen Aufgaben, die bewertet werden oder bewertet wurden, ging gar nicht. Also leider dann immer sehr schlecht.
Leider häufig auch, dass eben, es gibt ja immer mehrere Wege, die ans Ziel führen. Sind vielleicht nicht immer effektiv und nicht immer zeitsparend, aber schlussendlich, ganz ehrlich, wenn ich einen Weg gefunden habe, in dem ich sicher bin, den ich verstanden habe, den ich gehen kann, warum soll das Kind dann diesen Weg nicht rechnen? Wenn ich natürlich immer gezwungen bin, mich an Schema F zu halten, weil der Lehrer das gerne mag, dann habe ich da an der Stelle ein Problem. Und wenn dann viele oder einige Kinder können besser schriftlich rechnen, aber bevor sie schriftlich addieren oder subtrahieren, müssen sie halt eben das im Kopf machen oder halbschriftlich, was die dann wiederum auseinanderbringt. Weil wenn wir überlegen, beim schriftlichen Rechnen, mit dem Untereinanderschreiben, ich bin ja in relativ kleinen Zahlen immer nur unterwegs, ob ich jetzt Plus oder Minus rechne. Wenn ich mal über 20 komme, dann ist es schon viel, aber ich bin in den Grundlagen der Rechnung unterwegs. Genauso schriftliche Multiplikation. Wenn ich das mache, bin ich ja eigentlich nur im Zahlenraum bis 100 unterwegs, wenn ich schriftlich multipliziere. Also egal wie groß die Zahl ist, ich kann das Problem lösen mit Dingen, die mir zur Verfügung stehen. Warum soll ich denn dann halbschriftlich mit großen Zahlen quälen? Warum? Wenn es doch auch anders geht. Also das ist, manchen hilft das dann eher als das andere und dann wird damit auch gearbeitet.
Und was sind jetzt so Phänomene, die auftauchen, wo man sagt, okay, das ist jetzt keine Aversion? Ja, sondern das ist schon wirklich ein etwas, was man aufholen muss. Ansonsten bleibt das wirklich ein großes Defizit.
Der Hass und die Abneigung ja zu diesem Fach ist ja eine Folge von dem, dass ich irgendwo verloren wurde, aus welchen Gründen auch immer. Also ich glaube, wenn wir feststellen, wir beispielsweise, wir haben, also wenn ich einen Jugendlichen in der 7. oder 8. Klasse sehe, der noch immer die Finger zum Rechnen benutzt, im Zahlenraum bis 20, sage ich jetzt mal, bei eigentlich überschaubaren Dingen, da werde ich schon ein bisschen hellhörig, weil ich glaube, der hat die Grundlagen eben nicht so verankert und gelernt und verinnerlicht, dass er das auch ohne dem lösen kann. Aber, ich meine, wir haben die Hände ja da und da gehen ja die Meinungen auch auseinander. Also ich denke, wenn aber ein Jugendlicher mit den Fingern noch so die einfachen Additionen macht, würde ich sagen, kann man mal ein bisschen hinterfragen. Wenn die Würfelbilder zum Beispiel, wenn das Schwierigkeiten macht, wäre für mich das auch ein Hinweis, da mal ein bisschen intensiver zu gucken. Wenn einfache Aufgaben im Zahlenraum bis 20 mit oder ohne Zehnerzerlegung oder auch im 100er-Raum nicht souverän gelöst werden können, wo kein, vielleicht auch keine Strategie da ist, wo gar keine Idee ist, wie das zu lösen ist, würde ich wachsam werden.
Auch so Zahlendreher, ne?
Genau.
Und nicht so richtiges Verständnis von, was ist eigentlich mehr. Das hatten wir jetzt schon mit den Mengen.
Genau.
Genau, die Übergänge, 10er, 20er, fallen schwer. Und es wird alles sehr, sehr langsam, ne? Passiert alles sehr, sehr langsam, oder?
Ja. Oder eben husch, husch, schnell, schnell fertig werden, damit es weg ist.
Ach so, ja.
Das ist die andere Option. Und wenn Eltern erzählen, es gibt zu Hause Stress oder Zank und Streit und Hausaufgaben wird vor sich hergeschoben und immer da, ich glaube, dann ist das Kind schon ganz schön tief in den Brunnen gefallen. Da ist schon, da muss man eben gucken, wo man ansetzt.
Ja, und ein Zeichen ist auch, dass die sich nichts merken können. Ne, dass man dann da quasi vor so einer Wand sitzt.
Naja. Wie auch.
Ist so der Stress, ne? Der,
eben, ich wollte gerade sagen.
Das Gehirn nimmt nichts mehr auf und du kannst sagen, nee, was habe ich gesagt? Ich stelle mir das so vor, ja. Ich hatte den Fall jetzt noch nicht so konkret, aber ich kenne das auch von mir selbst, aber aus anderen Zusammenhängen, dass man sich nichts merken kann und man will es auch gar nicht. Man braucht einfach jetzt Pause, Luft, es ist zu viel.
Und wenn du halt an die Hausaufgaben musst und du weißt, du musst, das geht doch sowieso nicht und ich kann das nicht und... Ja. Dann ist dein Stresslevel sehr hoch und warum soll das, was du dann gelernt hast, hängen bleiben? Das kann ja gar nicht. Das heißt, alles ist immer mit Abneigung und negativen Emotionen verbunden und wir merken uns Dinge einfach auch nicht oder ungerne. Also entweder wird mit Prügeln in uns hineingedroschen, dann merken wir uns das vielleicht auch, um beim nächsten Mal keine Prügel zu erhalten. Mhm. Aber das ist ja nun nicht der Weg. Es ist immer eine negative Verknüpfung. Mhm. Aber wenn ich etwas mit Freude und mit ein bisschen Liebe, Begeisterung umsetze und lerne, ist die Wahrscheinlichkeit größer. Und wenn die zu mir kommen, die Kinder, dann frage ich immer, okay, wo stehst du? Wo steht die Mathematik? In der Regel ist die Entfernung zwischen beiden sehr, sehr groß. Und dann sage ich immer, wir wollen nicht die große Liebe, das brauchen wir nicht. Aber unser Ziel sollte sein, dass wir euch ein wenig annähern. Mhm. Dass ihr eine gewisse Akzeptanz füreinander findet. Mhm. Weil geht dein Alltag ohne Mathematik, Caroline?
Ja, das ist die Frage. Auch manche Kinder sagen zu mir, wieso, ich will Architekt werden, ich brauche nicht lesen, schreiben oder andersrum, wieso, ich will Autor werden oder Journalistin, ich brauche nicht lesen, rechnen. Dann sage ich immer, na klar, braucht man überall, auch schon Urlesen und so weiter ist Mathe, beziehungsweise Straßennamen ist auch schon Lesen und so. Und dann aber irgendwo frage ich mich, hey, brauchen die das überhaupt? Geht das? Das ist ja quasi so, dass sie dann in der Gesellschaft ja Probleme bekommen. Wenn sie aber Einzelgänger wären, ich glaube, kämen sie durch.
Mathematik, ich behaupte, beginnt mit dem morgendlichen Aufstehen und endet mit dem morgendlichen Aufstehen, wenn wir so wollen. Wir haben es rund um die Uhr. Nö. Mathematik ist doch. Wir gehen da, okay, finden wir es heraus. Also, folgende Situation, ich stehe morgens auf, ich gucke auf den Wecker. Oder ich weiß, mein Wecker klingelt um 6 und ich weiß, ich kann 3-mal auf die Snooze-Taste drücken. Ich habe 5 Minuten. Ich rechne nicht bewusst, aber ich habe es getan. Ich weiß, ich habe jetzt noch eine Viertelstunde
Mathematik. Ja, aber wenn du eine Aversion hättest, würdest du diesen Wecker nicht haben. Dann wäre dir das egal. Du hättest keinen Wecker.
Ich weiß es nicht. Ja, aber trotzdem,
du bräuchtest die Zeit nicht.
Dann kommt die Mutter rein. Die Mutter sagt, pass mal auf, du musst in 10 Minuten los. Guckst du oft? Doch, ich glaube schon. Also ich glaube nicht, dass du keinen Wecker hast. Und ich glaube, du nutzt die Mathematik ja auch. Wenn du in den Laden gehst und bezahlst Mathematik, wenn du in der Klasse sitzt, auf die Uhr guckst und denkst, oh Gott, noch 40 Minuten Unterricht, wo weißt du, hast du gerade gerechnet. Mathematik begleitet uns den ganzen Tag. Und gerade mit den Rechenoperationen, die wir scheiße finden, geteilt und Minus, weil zu gucken, wie viel Zeit ich noch habe, ist Minus rechnen von bis. Wenn ich 10 Bonbons habe und vor mir stehen 5, weiß ich, jeder kriegt 2, habe ich gerade wunderbar Division gemacht, ohne drüber nachzurechnen. Genauso mit dem Wechselgeld. Und also die Kinder, die Alltagsmathematik, die können die in der Regel ganz gut, wenn das eben nicht als Mathematik daherkommt. Und wir haben Mathematik in unserer Sprache. Kannst du bitte mehr vom Kartoffelbrei geben? Oder gib mir so. ich habe hier, keine Ahnung, ich bin dreimal um den Platz gelaufen und habe keine Ahnung, wie viel Zeit gebraucht. Also Mathematik steckt überall mit drin. Es ist uns nur nicht bewusst. Und diese Sachen können wir auch alle. Wir kommen zurecht. Und da ist die Frage, wie viel Mathematik brauche ich, um im Leben zurechtzukommen? Und dazu gehören sicherlich die Alltagskompetenzen, mit Geld umzugehen, mit Zeit umzugehen, ein bisschen so Längen, solche, so Entfernung, so ein paar Sachen. Also ein bisschen Plus, ein bisschen Minus brauchen wir auf jeden Fall. Wir brauchen Mal, wir brauchen geteilt. Prozentrechnung sind Dinge, die wir im Leben brauchen, also wenn die Rabattaktion ist. Und es lohnt es sich auch mal nachzurechnen, ob da 50% wirklich 50% sind.
Ja, so. Aber also, ich behaupte, dass das eben ein Leben mit Mathematik ist, weil du das beherrschst. Wenn ich es nicht beherrschen würde, könnte ich dem aus dem Weg gehen, hätte ein ganz anderes Leben.
Aber und wie es würdest du es denn dann gestalten?
Lustigerweise.
Mal mir mal dein Bild, wie du das ohne Mathematik machen würdest.
Ja, also ich habe einen Film gesehen von Werner Herzog, der hat einem Naturvolk in Südamerika einen Wecker gezeigt. Gesagt, so ja. Schau mal hier. Ja.
Ja.
Und dann hat der Mann sich das angeguckt, beobachtet, fand lustig, dass da die Zeiger, also es war wirklich so ein alter Wecker, ja, wie die Zeiger sich drehen und so weiter. Und das Einzige, was dann hat Werner Herzog gefragt, war eine Dokumentation, und was glaubst du, was wir damit machen? Und dann sagt er, ihr hört bestimmt das Ticken, ihr hört dieses Klacken,
ja.
Ihr hört dem Klacken zu.
Ja.
Und dann blieb das so im Raum stehen. Der wusste nicht, was damit anzufangen ist. Für ihn gelten andere Gesetze. Und das fand ich ein schönes Bild. Es funktioniert.
Die Sonnenuhr lesen zu können oder zu gucken, wo ein Stern am Himmel ist, das ist vielleicht eher physikalisch, astrologisch, astronomisch, keine Ahnung. Aber die Grundlage ist Mathematik. Wie groß der, ich habe keine Ahnung, ob ich weiß, ob ich über die Größe eines Schattens, wenn ein Baum steht, die Sonne da und dann ist der Schatten, keine Ahnung, wie groß, wie lang, wie, kann ich sie mir sicherlich auch ausrechnen, wie spät es ist. Das ist Mathematik.
Also meinst du auch jetzt die Zeitraumlage, ja, meines Körpers und überhaupt alles? Das ist ja Bewegung, das ist Leben. Ist
ja,
für dich Mathematik?
Das sind physikalische Grundlagen und um das zu berechnen, brauchst du die Mathematik.
Aber ich berechne ja nichts, sondern ich laufe einfach von A nach B.
Ja, aber wenn du auf die Uhr guckst, weil oder aufs Handy guckst und selbst wenn es eine, du guckst, also ob wir jetzt Mathematik mögen oder nicht, ob wir eine Zeigeruhr nutzen oder nicht, wenn ich auf die Uhr gucke und die rechnen dann halt mit den digitalen Zahlen eher. Trotzdem, wenn ich weiß, ich muss die Schule beginnt um 8 Uhr, ja, und ich stehe um 7.45 Uhr auf und ich weiß, ich brauche eine halbe Stunde, dann weiß ich, ich komme zu spät. Mathematik. Du hast ganz schnell im Kopf eigentlich genau, okay, also es ist jetzt 7.45 Uhr, eine Viertelstunde habe ich noch, dann komme ich eine Viertelstunde zu spät. Okay, geht noch. Das ist Mathe.
Also ich glaube, das ist etwas Kulturelles, ja, also das, dieses mit Einbeziehen von Mathematik im Alltag ist etwas, weiß ich nicht, eine Art von Kommunikation oder so, was auf unseren Kulturkreis abzielt, und es ist also, finde ich, möglich, nicht so zu leben, ja, aber daraus folgt, dass wenn ich anders lebe, als mein Kulturkreis mir es vorgibt mit dieser Mathematik im Alltag, dann werde ich unter anderem ausgegrenzt oder habe andere soziale Probleme. Und das wiederum ist fast unerträglich, sodass es zu psychischen Krankheiten kommt oder so. Und deswegen ist das total wichtig, das zu behandeln.
Was mir persönlich wichtig ist, dass wir die Kinder, die zu uns kommen, dass sie unabhängig sind. Von diesem ganzen Helfersystem. Jetzt überleg doch mal, du musst jedes Mal dein Nachbar muss bei dir klingeln, ich sag, übertreib jetzt mal, damit du morgens pünktlich aus dem Bett kommst. Was ist, wenn der krank ist? Wie viel, das muss doch fürchterlich sein, diese Abhängigkeiten. Und das kann wirklich nicht zufrieden stimmen. Aber ich glaube, also so gravierend habe ich es jetzt noch nicht erlebt, dass das mit der Uhr gerade bei den Älteren dann auch, dass das an der Stelle schon massivst, also da müssen dann andere Sachen noch zugrunde legen, dass du das
ich
nicht...
Ich glaube, das geht, aber das ist wahnsinnig, wahnsinnig anders als ich, würde jetzt nicht sagen schwierig, aber wahnsinnig viel anders als wir beide vielleicht leben, ne?
Ja, aber ich glaube, wie gesagt, ob wir jetzt uns da bewusst drüber Gedanken machen, dass jetzt Mathematik unseren Alltag bestimmt oder auch nicht, und auch die Naturvölker leben ja nach Gesetzmäßigkeiten, nach Regeln. Die wissen ganz genau, wie viel Zeit sie noch haben, bis die Sonne untergeht. Das sind Erfahrungswerte. So, und aber auch das, natürlich machen die sich rein mathematisch jetzt keine Gedanken darüber. Die haben das gelehrt bekommen. Sie haben die Erfahrung gemacht. Aber trotz alledem, dahinter verbirgt sich halt mehr. Und ich glaube, manchmal zu sehen, warum mir das so wichtig ist, das auf den Tisch zu packen, ist, um diese Beziehungsarbeit zu leisten. Mhm. Weil wenn ich doch aber weiß, guck mal, mit Geld, mit Bonbons rechnen oder mit Geld rechnen, können viele. Also wenn etwas nicht geht, dann rechnen wir mit Bonbons, wir rechnen mit Geld und die Aufgabe ist lösbar. Mhm. Weil es dann eine andere Form bekommt. Das heißt, du hast die Aufgabe in etwas Angenehmeres verpackt. Ich habe mit einem Jungen, wir haben immer um Sushis gerechnet.
Ja, sehr schön.
Weil der war auch so, also der hatte keine Rechenschwäche, aber der war so, oh, ich denke nicht nach, ich hau einfach mal irgendeine doofe Antwort raus. Mhm. Mhm. So auch mal, ich bin zu doof, ich kann das nicht, alles blöd. Mhm. Dann haben wir festgestellt, okay, Sushi ist eine gute Währung, mit der wir uns hier langhangeln. Das heißt, wir hatten jeder hatte 5 Sushis, keine Ahnung, pro Stunde. Und haut er mir eine Antwort um den Kopf, wo er wirklich nicht nachgedacht hat, kriege ich ein Sushi von ihm. Ach, wirklich? Wenn ich mal einen Fehler mache, habe ich ein Sushi abgegeben.
Ich dachte, ihr rechnet ja, 10 Sushi-Rollen minus 7 Sushi-Rollen.
Nein, die Sushis waren sozusagen unsere Motivation nachzudenken. Ah. Wir sind dann auch Sushi essen gegangen.
Ach, lustig. So. Aber mir fällt natürlich noch ein, Kochen, Backen und so. Ja. Ne? Das sind Dinge,
Alltagskompetenzen.
Wo man ja auch irgendwo ein Gefühl für Mengen und so haben muss, was auch, wo man nicht mehr drüber nachdenkt.
Richtig. Und ich meine auch das, da du hast gerade beim Kochen, beim Backen, du hast Einheiten, du hast Bruchrechnung, du hast mitunter Dezimalzahlen. Also da trifft sich alles. Da musst du ja ständig gucken, okay, wie viel, wenn die Waage dir zeigt, du brauchst 500 Gramm Mehl, du hast 400 halt drin, wie viel mussten jetzt noch dazu packen? Mhm. Und die Frage ist wirklich, wie viel von der Mathematik, die wir in der Schule lernen, brauchen wir? Braucht man grundsätzlich, braucht man persönlich? Und ich glaube, alles, was wir bis zur, also 6. Klasse lernen, also alles, was Einheiten sind, was Rechnen mit Mengeneinheiten, mit Mengen, Längen, Zeit, Volumen, weiß der Kuckuck, Bruchrechnung, plus, minus, mal durch die Grundrechenarten, mit Dezimalzahlen umgehen, das sind Sachen, die brauche ich im Alltag. Hm. Wenn ich wissen will, ob mein Geld auf dem Konto stimmt, muss ich ja auch mit den Kommazahlen umgehen können, um zu gucken, ob das Rabattangebot mich betrügen möchte, ob da oder mir vielleicht zum Vorteil ist, weil einer wieder nicht richtig gerechnet hat, macht es Sinn. Und. Also ich glaube, diese Sachen, die sind so basal, die darf man können, da darf man in der Lage sein. Integralrechnung, Kurvendiskussion, lineare Funktion, quadratische
Kurvendiskussion. Es hört sich an wie Rennfahrer, weißt du?
Vielleicht haben wir auch eine Kurve. Das ist eine schöne Idee, eine Kurvendiskussion währenddessen.
Aber wie fahre ich jetzt diese Kurve? Nein, ich meine die Kurvendiskussion.
Brems, nein. Nein, aber da können wir schon wieder drüber diskutieren. Macht es wirklich Sinn? Wofür ist es gut? Warum quälen wir uns alle damit? Warum reicht nicht Prozentrechnung aus? Ein bisschen Allgemeinwissen, glaube ich, und schadet nicht, so grob zu wissen, wie ich eine Fläche berechne, wie ich den Umfang berechne, wie ich da grundsätzlich, was das vielleicht auch grundsätzlich ist, weil wenn ich verstanden habe, was der Umfang ist, bin ich in der Lage, von jeder Figur, egal wie krumm mein Grundstück ist, wie krumm das Haus ist, den Umfang zu berechnen, wenn ich es verstanden habe, was sich dahinter verbirgt.
Macht sich gut, wenn man umzieht. Dann kann man schon mal mit dem Grundriss der Wohnung schon mal viel anfangen.
Ja.
Oder auch im Umzugsauto kann man besser stapeln. Muss ich jetzt gerade dran denken, weil ich gerade umgezogen bin.
Und da ist auch vielleicht wirklich die nächste Frage ist, wie gestalten wir den Mathematikunterricht? Oder wie ist der eigentlich, wie wird der gestaltet? Ich glaube, in der Regel viel zu trocken.
Ja, man könnte diese ganzen Beispiele, die wir gerade genannt haben, könnte man total unterbringen. Warum ist das eigentlich nicht so? Also die geben sich Mühe, ne? Und irgendwo ist dann jedes Thema schon genannt worden. Aber es wäre viel. Ich habe lange nicht mehr in die Mathebücher reingeschaut. Es könnte gut sein, dass da was von Umzug und von Kochen und so genannt wird.
Also mit Sicherheit. Also ja, umziehen und Gartenzäune berechnen und Bäume fallen um und keine Ahnung, Höhe
der
von
Bus
Türen.
Kommt in 10 Minuten, wann muss ich losgehen?
Ja, oder ist auch die Alltagsrelevanz. Warum muss ein 7- oder 8-Klässler oder noch jüngeres Kind die Zinsen von einem Autokauf berechnen. Wie realistisch ist das?
Ja, das ist Quatsch,
dann,
ja.
Dann reden wir doch lieber über das Taschengeld und sagen, okay, wenn Mama und Papa zu dir kommen und sich bei dir Taschengeld borgen, wenn du keine Zinsen gibst, wenn du Zinsen oder nimmst oder so, was hättest du vielleicht am Ende hier herausbekommen? Also die Alltagsrelevanz in den mathematischen Sachen, die ist manchmal schon sehr, naja,
abstrakt.
Komisch.
Ja,
ein
komisch.
Dachsparren. Wie oft ich mir in meinem Unterricht gegoogelt habe, was zur Hölle ist ein Dachsparren?
Aha, und was ist das?
Balken.
Ich glaube, das sind diese, man möge mich korrigieren, diese, ja, die Balken, die übers Haus hinauslaufen.
Ah,
brauchst
okay.
du gerade bei Dreiecken.
Ja.
So. Egal, aber so Sachen, wo ich auch denke, okay, ich weiß nicht, was das ist, ich muss mal nachgucken. Habe ich die Möglichkeit natürlich, ein Kind kann das nicht machen. Und wie soll ich denn wissen, also wenn ich den Inhalt nicht begreife, weil mir die Wörter fremd sind, wie soll ich denn dann die Aufgabe vernünftig umsetzen? Also es sind schon viele Herausforderungen, mit denen wir da zu kämpfen haben.
Aber hättest du jetzt, wenn ich in der 9. Klasse gewesen wäre, hätte ich da auch zu dir kommen können?
Also mir kann jeder kommen.
Ja, aber hättest du was mit mir anfangen können und wenn, würdest du denn wieder ganz vorne anfangen?
Also ich würde erstmal mit dir sicherlich, was auch immer du gerade in der Schule hast, rechnen. Die Aufgaben, die du hast, gerade bei den Älteren würde ich erstmal mir die Sachen angucken, die gefragt werden. Oder wenn ich weiß, irgendein Thema und ich weiß, dafür brauchst du die Bruchrechnung, dafür brauchst du dieses oder jenes, kann ich natürlich diese einzelnen Themen, auf die das Hauptthema gerade aufbauen, abklappern. Okay. Und Bruchrechnung zum Beispiel ist insofern so wichtig, dass die Kinder wissen, wie es funktioniert, weil alles, was ab der 7. Klasse kommt, immer irgendwie mit Brüchen zu tun hat. Alles sind Brüche. Brüche sind Beziehungen, Beziehungen von Seiten, Beziehungen von Zahlen, Beziehungen von irgendetwas. Also in der Mathematik geht es lustig daher. Alles nur Beziehungen, gute oder schlechte. So, aber dann kann man sich dann eben Stück für Stück vorarbeiten. Das ist immer auch die Frage, was ist mein Arbeitsauftrag? Kommst du zu mir mit einem Verdacht auf eine Rechenschwierigkeit, Rechenschwäche, die eben grundlegender ist als nur so ein bisschen, wir müssen was nacharbeiten, dann brauchst du jetzt unbedingt ganz schnell, gerade 9. Klasse, Input, um eine Prüfung zu bestehen. Weil dann ist es wirklich manchmal auch die Frage, okay, was können wir machen, um Schadensbegrenzung zu betreiben? Weil wir kriegen nicht 6 oder 7 Jahre Schulwissen in einem halben Jahr vermittelt. Das funktioniert nicht. Also wundervoll bringen wir hier noch nicht. Aber dass man dann eben guckt, okay, wenn wir uns auf eine Prüfung vorbereiten, welche Themen kommen dran? In welchen Themen bist du fit? Und dass man die auf jeden Fall weiter trainiert, dass du da die Punkte holst und von den anderen Sachen, okay, welche Teilaufgaben kannst du mit dem dir vorhandenen Wissen gut lösen, dass du bestehst? Also wenn du weißt, eigentlich läuft es nicht so gut, du schreibst nur 4 und 5 und erwartest in der Prüfung eine 1, dann muss ich dann ehrlich sein und sagen, liebe Caroline, vielleicht schaffen wir eine 4. Oder eben, du sitzt jeden Tag und übst. Und wir sehen uns hier jeden Tag. Weil auch sich dann alleine ransetzen und üben. Ich weiß nicht, ob das so einfach ist. Ich glaube, wie gesagt, in Deutsch oder Fremdsprache kannst du das vielleicht machen. Dann ist es leichter nachzuvollziehen, warum der Satz so gebaut werden muss, wie er da steht. Aber oft sind, wenn ich keine Lösung habe oder wenn nur ein Ergebnis als Lösung ist, woher soll ich wissen, bis wohin habe ich richtig gerechnet? Weil es ist seltenst alles falsch. Oft sind es dann Kleinigkeiten. Ich meine, Schusselfehler, Vorzeichenfehler, eine Klammer nicht gesetzt, im Taschenrechner was nicht richtig eingegeben. Also Aufmerksamkeit und ein sorgsamer Umgang, Rechenwege vernünftig aufschreiben, Struktur auf dem Papier, das sind so Sachen, an denen gearbeitet werden darf.
Und suchst du dir die Aufgaben dann aus den Unterlagen raus oder denkst du dir alle Aufgaben selber aus?
Um Gottes Willen. Also das Netz ist, also wir haben viele Bücher, das Netz ist voller Aufgaben, ich denke mir keine Aufgaben aus. Oder eben man rechnet die Sachen nach, die in den Heftern der Kinder drin sind. Bei den kleineren, also wenn wir, also das ist ja noch kein, also da würde ich sagen, das ist so normale Matheförderung. So, wo ich jetzt nicht denke, ui, da müssen wir nochmal wirklich ganz weit zurückgehen. Aber wenn ich eben feststelle, du bist nicht in der Lage, 9 plus 6 mir mal ebenso flott zu sagen oder 56 minus 17 kommt irgendwas anderes raus, wüsste ich jetzt auch nicht. Das müsste ich auch in Ruhe nachrechnen, ja? Nur damit es dich beruhigt. Das mache ich nicht auch ad hoc. Da würde ich bei den Kindern und gerade wenn sie dann jünger sind, wirklich ganz unten anfangen. Im Urschleim. Mhm. Die Zehnerzerlegung, die Zahlen, das Mengenempfinden, Orientierung auf dem Zahlenstrahl.
Zählen vorwärts, rückwärts.
Genau. Mhm. Und das fand ich ganz witzig, das habe ich in einer Fortbildung gehört, dass jeder Mensch eine andere Vorstellung hat, wie die Zahlen, wie der Zahlenstrahl. Also für mich ist der Zahlenstrahl ein Zahlenstrahl oder ein Thermometer, je nachdem, wie ich rechne. Aber bei manchen ist es auch völlig anders. Und das fand ich eine witzige Erkenntnis, dass dachte immer, doch jeder Zahlenstrahl ist doch klar, ist immer da gerade. Ja, aber nee, fand ich ganz witzig. Und da fängt man dann an, dann wird das geübt. Immer und immer wieder. Erst ohne Zehnerzerlegung und wenn das sicher ist, dann gehen wir irgendwann auch mal einen Schritt weiter, weil wird ja vielleicht auch langweilig.
Und lässt du auch eigene Lösung zu oder jetzt meinetwegen japanische Rechenwege oder so, also irgendwas ganz dir Fremdes?
Es ist auf jeden Fall spannend, da mal sich das erklären zu lassen, sich das zu erarbeiten. Die Frage ist, wie hilfreich ist dieser Weg in der Schule? Weil in der Schule müssen wir bestimmte Dinge anwenden. Und wenn der Lehrer jetzt nicht gerade das als, wenn der Lehrer das ja auch nicht versteht, wie soll er das zulassen? Ist es schwierig. Also ich glaube, wir halten uns hier schon so ein bisschen langweilig an die Standarddinger, die aus Schule kommen.
Mhm. Weil meistens der Rechenweg ja auch benotet wird, ne?
Ja.
Und schade wenn, eigentlich.
Ja.
Wenn das Ergebnis richtig ist, komm, ist doch gut.
Naja gut, ja, aber du kannst ja auch geraten haben, abgeschrieben.
Ja, mach doch nichts. Vielleicht hast du irgendwie so eine offene Antenne zum Matheplaneten. Das ist meine Welt, Fritzi, weißt du.
Aber pass auf, wenn du eine offene Antenne zum Matheplaneten hast,
ja, Carolin, genau.
Ja, und allein nur durch Spüren zum Ergebnis kommst, dann hast du andere Fähigkeiten. Würde ich sagen, dann bist du so grundintelligent und super duper schlau, dass du so schnell im Kopf alles machst, dass du das selber gar nicht mitbekommst. Also da können wir dann nochmal.
Ja, stimmt, dann bin ich kein Mensch mehr.
Da bist du ein Wunderwerk.
Personifiziertes Chat-GPT. Oh Mann, was glaubst du, können wir denn damit anfangen?
Ich habe tatsächlich künstliche Intelligenz in meinen Unterricht noch nicht eingebaut, aber vielleicht machen wir das mal.
Wahnsinn.
Obwohl, wenn ich online mit den Kindern arbeite, zwischendurch meldet sich dann Alexa oder so. Das ist immer sehr lustig, wenn die sich einmischt.
Aha.
Müssen wir dann immer
den Mund verbieten. Meinst du, sowas wird Zukunft haben? Also, dass man das in den Unterricht einbaut, dass man gar nichts mehr rechnen braucht?
Hoffentlich nicht. Wir gehen ja auch nicht in die Schule und fangen sofort an, mit dem Taschenrechner zu rechnen. Also es ist, glaube ich, grundsätzlich immer gut, wenn wir diese Grundfähigkeiten, das Grundverständnis haben, weil diese Maschine oder auch der Taschenrechner, der ist ja nur so schlau wie der Mensch, der davor sitzt. Wenn ich Mist in den Taschenrechner eingebe, wird der Bullshit rechnen. Wenn ich die Klammer nicht richtig setze, wird eine Fehlermeldung kommen. Mhm. Und gerade auch in vielen anderen Dingen ist es auch korrekt, wenn der Taschenrechner sagt, ich habe hier keine Lösung zu. Also auch das kann eine richtige Lösung sein. Mhm. Aber dafür brauche ich das Grundwissen und die Theorie dahinter, um mein Ergebnis vernünftig zu interpretieren oder zu hinterfragen. Mhm. Und wenn ich grob überschlagen kann, was vielleicht ungefähr rauskommt, und dann sehe ich aber, warum ist diese Zahl so klein? Das geht doch nicht. Und wie oft sitze ich da? Das kann nicht sein, was da rauskommt. Es muss doch eigentlich was völlig anderes rauskommen. Habe ich wohl irgendwo einen Fehler gemacht in meiner Gleichung, in meiner Rechnung? Also die Grundlagen, das Grundverständnis ist unfassbar wichtig. Da kommt man nicht drum rum.
Okay, also man kann dem nicht aus dem Weg gehen, ja. Man muss üben und okay, gibt es da denn jetzt irgendwelche Wege, die Spaß machen, das zu üben?
Klar. Erstens, der Mensch, der mit dir übt, muss selber Bock drauf haben. Regel Nummer eins.
Ein gutes Vorbild, das stimmt.
Spaß dran haben. Also wenn ich mich hinstelle und sage, oh, oh Gott, diese Aufgabe.
Ja.
Ist jetzt richtig, richtig großer Mist, was wir hier machen müssen. Gefällt mir selber überhaupt nicht. Da haben wir alle abgeschaltet. Aber wenn ich das lebe, wenn ich es ein bisschen illustriere, wenn ich es vielleicht in eine gute Geschichte packe oder wenn ich im Idealfall rausgehe, mein Blumenbeet ablaufe, abmesse und dann eben einen realistischen, ehrlichen, wirklichen Bezug habe zu Umfang, zu Fläche, zu was auch immer, ja, dann wird es begreifbar, dann wird es anschaulich. Ich meine, es ist nicht immer leicht, es anschaulich zu machen, aber ja, das ist die Herausforderung, die die Schule hat oder die wir dann auch als Therapeuten haben. Mhm. Und es gibt, ich habe ein Material, ich finde das super. Es sind Zahlen, gibt es von verschiedenen Anbietern und da ist sozusagen, die sind proportional. Das heißt, wenn du eine 10 hast, kriegst du 10-mal die kleine 1 reingestellt oder 2-mal eine 5 und diese sind immer gleich hoch. Mhm. Und ich finde das super zum Visualisieren. Mhm. Und das ist wieder so ein bisschen Form und ein bisschen geometrisch und manch einem hilft das, dieses Anfassen und diese Erkenntnisse. Wie oft kriege ich denn eine 2 da reingepackt? Mhm. Das kannst eine Plusaufgabe draus machen. Du hast aber auch das kleine 1x1 geübt an der Stelle. Oder wie kann ich die 10 noch darstellen? Also ich finde das super.
Mir fällt auf, wir haben im Garten immer bei meiner Oma Elfe rausgespielt. Also da muss man dann die Elfen alle so rauslegen und dann einfach immer weniger zählen und einmal, also die Karten dann immer hinlegen, 10, 9, 8, 7, immer, und 12, 13, 14 bis 20 und so weiter. Das letztlich hat auch uns irgendwie die Zahlen näher gebracht und Zählen geübt und so.
Ja, ja. Würfelspiele, wenn sie ganz klein sind, Würfelspiele. Mhm. Mensch, ärger dich nicht.
Kniffel. So. Das ist aber schon ganz schön schwer.
Oh. Aber ich glaube, so wie sagt mein Sohn, 4, Mensch, ärger dich nicht, die sind gerade auch im Kindergarten, die das spielen, die das haben die. Mhm. Und der möchte auch zum Beispiel Skippo spielen, ist ja auch so ein Spiel, wo du eben auf 1 bis 12 hochzählen musst. Und so, also das sind schon so. Und mit ihm mache ich zum Beispiel, wer hat mehr? Wessen Zahl ist größer? Mhm. Zum Beispiel. Und das macht eher gut. Und also das zeigt mir zumindest, kann ich da mich schon mal auf die sichere Bank setzen. Ich glaube, Mathematik wird jetzt nicht unser Problem. Wenn ich meine im Vergleich meine Tochter sehe, leider haben wir da wieder so dieses Mädchen-Junge-Ding auch. Mhm. Die war mathematisch nicht so weit in dem Alter. Mhm. Und sie war, ich verstehe es auch nicht, woher das kommt. Mathematik ist jetzt nicht ihr Best Buddy, ne? So. Da gibt es viel Frust und viel kann ich nicht. Obwohl sie es kann. Aber was ihr zum Beispiel fehlt, ist der Glaube an sich selbst, die Ruhe. Mhm. Ja, die wird auch schon ohne Bewusstmathematik, kommt sie auch durchs Leben, mit Sicherheit. Aber egal, was wir machen, in jedem Studium, in jeder Ausbildung, ist Mathematik immer mit drin. Also wir werden es ja leider nicht los.
Stimmt, ja.
So, also müssen wir einen Frieden schließen. Und eben dann wirklich auch schauen, weil wenn wir Kinder haben, wo wir merken, okay, bis hierhin geht's und mehr wird nicht, ja, dann machen wir die eben fit mit den Alltagskompetenzen. Mhm. Dann konzentrieren wir uns auf die Grundrechenarten, auf ein bisschen Längen, Volumen, solche Sachen, damit man im Alltag zurechtkommt. Mhm. Weil die werden dann auch sicherlich nicht studieren oder auch keine höhere Mathematik, was ja auch okay ist, aber dann guckt man eben, wo unterstützen wir an der Stelle. Mhm.
Aber ich meine, in welcher Ausbildung, wie du schon meinst, kommt es nicht vor. Also ich hatte auch einen künstlerischen Beruf und da war dann auch Elektrotechnik.
Ja?
Oder so Elektronik und man musste das alles wieder errechnen und ein Gefühl dafür haben.
Ja. Ja, deswegen ganz ohne, glaube ich, geht's halt nicht.
Was kann ich denn in der Ausbildung oder auch in den, wenn ich jetzt von der Schule abgehe, gibt es da denn auch noch solche, ich sage mal, Vorteile oder Erlasse? Wie nennt man das?
Also für Mathe, das Witzige ist ja, bei der Rechenschwäche ist es, glaube ich, oh, ich weiß gar nicht, ob es noch so gilt, aber so nach dem Motto, wenn die Grundschule vorbei ist, ist die Rechenschwäche weg.
Aha.
Aber du kannst natürlich das testen lassen. Du kannst dir auch da Nachteilsausgleiche regeln, vermutlich mit im Sinne von mehr Zeit. Ich kenne es wenig, also wenig im Bereich der Mathematik bei meinen SchülerInnen, eher wirklich für Deutsch. Und solche Regularien, wie es eben für die Leserechtschreibschwäche gibt, sind so auch nicht bekannt. Weil, aber ich glaube auch jemand, der mit Zahlen Probleme hat, Herausforderungen hat. Was wir machen können, ist die Einstellung vielleicht ein bisschen ändern, diesen Menschen handfest machen in den Dingen, die er braucht zum Leben. Aber sicherlich wird dieser Mensch vielleicht immer ein bisschen langsamer rechnen. Der wird halt seine Hände benutzen, dann ist es halt so. Er wird durchkommen. Und ich glaube auch, du wirst auch mit nicht so viel Mathematik dein Studium machen und. Du wirst auch durch die Schule kommen. Weil oft ist ja viele Dinge, wenn du die Logik dahinter verstehst, wenn du einen Ablauf hast, ein klares Raster, wie du vorzugehen hast. Und bei vielen Dingen, gerade wenn die Kinder älter sind, wenn sie ein Muster haben, einen Plan haben und den abarbeiten, sich da festhalten dran und am Ende nur eine Rechnung in den Taschenrechner eingeben, wird's richtig. Das heißt, je älter wir werden, umso insofern einfacher wird es, weil es gibt ganz klare Vorgaben, wie etwas zu sein hat. Da haben sich irgendwelche schlauen Menschen Gedanken drüber gemacht. Muss ich nicht mehr machen. Ich nehme es zur Kenntnis, ich akzeptiere es, ich hinterfrage es nicht. Wenn ich aber jedes Mal denke, oh Gott, warum ist das so? Keine Ahnung. Wir akzeptieren es. Und dann kannst du auch da natürlich durchkommen, ohne Probleme. Und ganz ehrlich, wenn das Ergebnis stimmt, du musst, und wenn du nicht, glaube ich, Gymnasium, musst du noch Beweisführung machen, da bin ich auch raus. Aber warum eben diese Regel, diese Formel so ist, wie sie ist, aber auf einer Sekundarschule machst du keine Beweise, da rechnest du einfach. Also du kannst durchkommen, wenn du bereit bist, dich an Regeln zu halten.
Ja, und wenn die Schule aus ist, dann ist auch dieser Abstand zur Schule und diesem Muss und so erstmal sehr erholsam. Und manchmal widmet man sich dann auch trotzdem der Alltagsmathematik, sag ich mal, gerne, weil einfach der Lehrer nicht da ständig bewertet. Und man wird endlich mal in Ruhe gelassen, ja, und kann seine Brötchen dann alleine ausrechnen.
Richtig. Und dieser Abstand, ich glaube, das ist etwas ganz, ganz ja, wichtig ist, was wir als Erwachsene einfach haben. Wir haben den Abstand. Wir haben Beruf gelernt, wir haben studiert, wir haben unsere Erfahrung gemacht. Wir sind in der Lage, Dinge auch anders zu lösen oder selber vielleicht auch auf Lösungsansätze zu kommen. Das haben unsere Kinder natürlich nicht. Und ich meine, wenn ich überlege, ich war immer in Mathematik, war ich gut, solides Mittelfeld, war jetzt hier nicht die Blitzbirne. Das Abitur habe ich erfolgreich versemmelt in Mathematik. Ich bin irgendwann ausgestiegen. Ich glaube, auch da lag es ein wenig am Lehrer, weil der hat mich verloren. Und dann habe ich den Anschluss einfach nicht mehr gefunden. Bin da irgendwie mit großem Versagen durch.
Hast du den angesprochen, den Lehrer?
Nee.
Dass er dich wieder aufholen lässt.
Ich glaube, das hätte ich auch nicht. Also,
nee, ne, das macht
das
man
hätte
nicht.
Ich geht auch
man
nicht gemacht. Zum Lehrer, ne? Ich habe mir eigentlich damals gewünscht, in den anderen Mathekurs zu kommen, weil da war die Lehrerin drin, die war viel, viel strenger. Aber die hat gut erklärt, aber sie war streng, aber fair. Und den ich abbekommen hatte, der hat stundenlang an der Tafel gestanden, war ein zerstreuter Professor, hat immer noch nicht die Aufgabe erklärt, nur da hast du abgeschaltet. Aber ich glaube eben dann durch die Lehre, durch das Studium und den nötigen Abstand habe ich jetzt die Möglichkeit, Dinge, was Schule angeht, anders zu betrachten, anders zu verstehen, andere Wege zu gehen und auch mich mit meinem Abitur-Drama Frieden zu schließen. Aber auch da weiß ich, es gibt Dinge, das mache ich nicht. Nein, ich möchte nicht. Vielleicht könnte ich, aber ich will nicht.
Ja, spannend.
Und den Luxus habe ich jetzt ja wieder als Erwachsener. Ich kann sagen, ich will das nicht machen. Ich möchte das nicht. Warum? Aber unsere Kinder müssen da ja halt leider durch. Und dann wirklich, wo fangen wir sie auf? Wie begleiten wir sie? Und wir hatten vorhin das Thema der Zeit. Wenn ich weiß, ich habe zwar einen Weg und dann, ich sage dann auch zu den Kindern, dann du machst die Aufgaben, die du kannst. Und wenn du die Aufgaben, die du kannst und auch richtig löst, wenn die richtig sind, dann ist das erstmal unser erstes Ziel, dass du siehst, das, was du machst, das hast du verstanden, das kannst du. Dass wir nicht sagen, das muss gleich die ganze Arbeit geschafft werden. Aber das sind dann so diese kleinen Meilensteine, die man sich selber setzt und dass man vom großen Ganzen kleinschrittig agiert. Jeden Tag ein paar Minuten üben. Eine kleine Aufgabe. Einige von mir kriegen, ein Mädchen hat so eine Tüte, da stecke ich ihr dann immer kleine Zettelchen rein mit 5 bis 7 Aufgaben, die Grundlagen wiederholen. Plus, minus, im Zahlenraum bis, keine Ahnung, was am Zahlenstrahl. Manchmal auch irgendwie was zum Ausmalen, wo du eine Aufgabe ausrechnen musst. Dann kommt eine Zahl raus, die für eine Farbe steht und so Sachen. Und das machen die gerne. Aber ich glaube, das machen die auch gerne, weil sie mich ein bisschen gerne haben. Das ist dann sozusagen mein großer Vorteil und dass wir eine gute Beziehung miteinander haben. Also auch hier Beziehung ist das A und O. Und wenn der Mensch da vorne Wir haben Materialien, die eben auf für rechenschwache Kinder ausgelegt sind, wo dann eben auch nicht viel Brimbamborium drauf ist. Vielleicht auch mal ganz spannend drüber zu sprechen, wie könnte so ein Arbeitsblatt aussehen? Also so wenig Ablenkung wie möglich.
Ja, manchmal schon, oder?
Ja, manchmal. Also ich glaube so ein bisschen. Aber wenn das Blatt zu bunt ist und dann da 1000 Figuren drauf sind, die dann da irgendetwas machen, dann ist ja der Fokus auch total verloren.
Ja, das finde ich auch zu viel. Aber wie du meinst, dann mal ein Bild, was als Aufgabe gestaltet ist, so, ne?
Ja.
Das finde ich toll.
Gehört ja dann auch wieder mit zur Selbstkontrolle und auch da Aufgaben schaffen oder Dinge schaffen, die Kinder alleine lösen können, wo Mama und Papa sich eben nicht reinhängen müssen. Weil wie ätzend ist das denn, wenn dir ständig irgendjemand sagt, nee, das ist falsch. Hast ja auch keinen Bock. Und es geht ja auch darum, die Beziehung nicht nur zwischen Kind und Mathematik zu verbessern, sondern natürlich auch die Beziehung zwischen den Eltern und Kind ein bisschen zu entspannen. Und dass man da Momente wieder schafft, wo es eben nicht nur um Schule geht. Weil oft ist es ja bei den Lernschwierigkeiten, es geht ja permanent nur um dieses Scheißproblem, entschuldige bitte. Auch hier, ja, die Achtung oder die Achtsamkeit oder einen Blick lenken auf die eigentlichen Stärken. Weil Mathematik, das Rechnen ist das eine, aber vielleicht ist es ja wirklich sehr, sehr gut in Geometrie, weil da geht's um Feinheit, da geht's um Zeichnen. Es kannst ja nicht immer nur alles schlecht. Es gibt immer so diese kleinen Inseln, wo die Kinder gut sind. Und das gilt es dann zu finden. Und warum nicht dann so eine Sachen mit immer was mit bei, wo sie auch mit einem Erfolg gehen können. Ich glaube, das ist auch wichtig. Ich gehe mit einem Erfolg aus einer Übungsrunde und nicht mit Scheiße, geht nicht. Frust.
Ja, man muss das überwinden, quasi diese Aversion oder diese Schwierigkeit, indem man sich da reinbegibt und meinetwegen, ja, also jemanden hat, der einen da positiv beeinflusst und unterstützt und dann geht das aufwärts. Da bin ich voller Hoffnung. Also,
weil wenn du ja nur um das Problem drumherum scharwenzelst und dich versuchst, da aus der Affäre zu ziehen.
Ja, das leider geht nicht.
Nee, du kannst ja gar nicht, du lernst, du kommst natürlich auch so durch irgendwie, aber du wirst nie erleben, dass du vielleicht das eigentlich doch kannst. Weil was ich den Kindern vermittle, sind kleine Kniffe, kleine Tricks zu zeigen, wie es eben vielleicht ein bisschen schneller und einfacher geht, wo ein Schritt weniger und das so, das zieht, das funktioniert wunderbar und ich verkaufe es immer ein bisschen als Magie.
Ja, sehr schön.
Das ist ja dann auch eigentlich ein bisschen Magie. Und Rechnen ohne, in die Mathe ohne Rechnen.
Ja, Angst ist nie ein, oder Angst und hier Dinge vermeiden, die, vor denen man Angst hat, das ist nie ein guter Wegweiser. Genau, am besten mit Begleitung reinbegeben.
Genau, und dafür gibt es ja dann auch Lerntherapeuten oder im Nachhilfebereich Menschen, die eben nicht zum System dazugehören.
Ja.
Wir haben es einfach einfacher, an dieser Problematik zu arbeiten. Und da können wir so viel Last und Frust auf uns nehmen und dann auch mit der Schule reden und den Eltern was mitgeben für zu Hause, dass sie eben nicht noch zusätzlich mehr sich irgendwie was ausdenken müssen, was dann vielleicht aber auch wieder am Thema vorbei ist. Und. Also wir haben da unfassbar viele Möglichkeiten zu helfen. Und manchmal reicht ja auch wirklich nur ein Gespräch mit den Eltern aus. Da muss man ja noch nicht mal immer mit den Kindern aktiv was machen. Manchmal hilft auch das schon, einfach den Blick ein bisschen zu ändern.
Ja. Ich würde sagen, das ist ein guter Schlusssatz. Mich würde natürlich interessieren, ob die Hörer, wo sie noch Mathematik im Alltag entdecken oder ob es geht, ohne Mathematik zu leben. Bitte schreibt uns das in die Kommentare oder in allen möglichen Social-Media-Varianten, wo starke Kinder und starke Eltern vorkommen.
Ich glaube, wir sind durch mit unseren Zahlen für heute.
Ja, das war doch eine schöne Stunde. Das war die 11. Folge von Starke Kinder brauchen starke Eltern. Am Mikrofon war Caroline
und Fritzi.
Weitere Infos und alle hier gehörten Audiobeiträge findet ihr auch als Wortbeiträge auf der Internetseite www.lib-berlin.de. Tschüss.
Tschüss.